Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Es macht keinen Sinn, dass wir an allen Ecken und Enden unser Gesundheitssystem kaputt sparen.
Ärzte sind keine Kaufleute.
Ja, das ist ein politisches Versagen, das muss man ehrlich zugeben.
Herzlich willkommen zu GMP Nummer 12. Hey, wir haben das erste Dutzend geschafft. Natürlich wieder mit Pascal. Ja, hallo?
Hallo.
Und mit mir, Philipp, hallo. Ja, das erste Dutzend. Jetzt müssen wir gleich mal einsteigen, bevor wir zu den News kommen. Wir stecken mit unserer Aufnahme genau zu der Zeit und haben gewartet und warten immer noch, was die Sondierungsgespräche machen. Aber vielleicht erstmal, was hast du denn überhaupt gemacht die letzten zwei Wochen? Wir hören zu selten.
Die letzten zwei Wochen? Ja, ich hatte letztes Wochenende schon überlegt, dass ich dieses Mal ein bisschen was anderes sage, außer ich habe gearbeitet und dann habe ich die Punkte wieder vergessen. Ich erzähle trotzdem ganz kurz was zur Arbeit. Ich hatte zwei sehr anstrengende Wochen auf der Arbeit. Es war irgendwie viel zu tun. Ich bin voll belegt auf Stationen. Das bedeutet bei mir 18 Patienten. Mhm. Das ist viel. Das ist auch ehrlich gesagt ein bisschen zu viel, um sich adäquat drum kümmern zu können, finde ich persönlich. Ein gutes Level sind so 12. Mhm. Ja. Letzte Woche hatte ich einen Wochenenddienst, am Samstag soweit so normal. Der leider mit 3 Überstunden geendet hat oder so. Scheiße. Und der Freitag davor auch schon mit 3,5. Also da habe ich einfach ultra viel gearbeitet. Und ja, jetzt dann irgendwie, es ging die Woche so weiter.
Wie ist denn eigentlich eure Hauspolitik mit Überstunden? Sind Überstunden, aber eigentlich interessiert es keinen oder kannst du die tatsächlich irgendwann abfeiern?
Also die offizielle Linie ist natürlich, die werden angesammelt und abgebaut. Mhm. Davon sehe ich noch nicht so viel.
Ja, okay, bist ja auch am Anfang. Ja. Wart mal 2-3 Jahre.
Aber ich meine, immerhin darf man sie auch schreiben, ne? Ja, es gibt da Krankenhäuser, die sehen das auch anders, ja. Aber ganz kurz hier zu diesem Wochenenddienst, ne? Ich glaube, das hatte ich auch auf Twitter geschrieben, das war nämlich noch so, wir hatten da irgendwie einen Notfall mit einem Multiorganversagen, was jetzt in der Geriatrie jetzt vielleicht auch nicht so das häufigste ist. Und dann stehst du da wirklich, hast Patienten oder Patientinnen in dem Fall, die irgendwie nicht adäquat ansprechbar war, nimmst irgendwie Labor ab, schickst das notfallmäßig weg. Ich habe noch eine BGA abgenommen, in der Zeit haben wir irgendwie uns um die Atmung gekümmert etc. Und dann guckst du auf diese BGA drauf, denkst fest, mein Gott, ist die sauer. Ne? Da fragst du dich noch, ob das irgendwie das richtige Blut ist, kommst hoch, Laborwerte sind da. Das ist einfach eine vollkommene Katastrophe, ne? Und denkst so, scheiße. Jetzt kannst du zwei Sachen machen, entweder verlegst du sie in die Uniklinik oder du akzeptierst das Sterben. Mhm. Wir hatten ja in dem Fall sozusagen Glück im Unglück, weil die Angehörigen da waren. Und dann konntest du halt mit denen direkt sprechen, was denn jetzt hier was denn jetzt hier gewünscht ist in dem Fall. Wir haben uns dann für Sterben entschieden. Aber das ist schon irgendwie
heftig, ja.
Völlig verrückt. So dieses von, du rödelst 2 Stunden und plötzlich ist klar, gut, kannst nichts mehr machen. Mhm. Oder machst halt alles. Ja. Ich meine, das Problem beim Multiorganversagen ist so ein bisschen so, sobald die Leber mit abrauscht, ist eigentlich vorbei. Mhm. Sobald du im Leberversagen drin bist, brauchst du halt eine schnelle Transplantation.
Du hast jetzt eine Stimmung gesetzt, die jetzt mir schwer macht.
Ich habe eine richtig gute Stimmung gesetzt für heute Abend.
Danke. Ja, scheiße.
Was noch so Highlights waren vom Arbeiten. Ich habe noch 2 geile Sachen bekommen. Das eine ist eine Verlegung. Ja. Und da war jemand einfach mal ehrlich, ja, und schrieb, wurde am 13.
aus
Kapazitätsgründen. Aber direkt auf Twitter gepostet, weil ich so dachte, weißt du, die schreiben ja sonst, lügen die sich immer was zusammen. Also ich meine, müssen ja auch, ja. Weil es sieht halt scheiße aus, sonst auf dem Brief. Ja. Und die waren einfach mal ehrlich. Ja, also wir brauchen den Platz, müssen die irgendwo hin abschieben. Ja. Zack. Weil ich meine, genau, das ist die Realität der Geriatrie. Ja, das ist jetzt hier, ist halt so, ne? Du hast Patienten, die brauchen irgendwie hochspezialisierte Medizin für 2 Tage und danach müssen die halt wieder auf die Beine kommen, ne? Und brauchen zwar noch Medizin, aber eben nicht hochspezialisiert. Mhm. Ne? Und das kann eben auch woanders stattfinden. Und dann brauchst du die Kapazität. Ne? Schön war auch, ich hatte einen Kollegen am Telefon, das war, glaube ich, die HNO-Klinik. Das war eine Patientin, die war dann mit einem Lagerungsschwindel aufgefallen oder so und war aber auch noch ein bisschen delirant, also ein bisschen durcheinander. Mhm. Und dann fragte ich so, was die jetzt bei uns machen würde, weil die hätte ja eindeutig noch ein HNO-Problem. Und dann sagte er einfach so, ja, wir kamen mit der nicht klar.
Ja, klar.
Okay. Besten Dank auch für die Verlegung. Ich meine, wir kommen jetzt mit ihr klar, ne? Ja. Aber trotzdem ist es
irgendwie. Die haben wir nicht gemacht.
Shit. Ja. So ist das. So, noch was anderes. Ich habe eine ganze Menge Süßigkeiten geschenkt bekommen, auch auf Twitter geteilt, ja. Von einem einzigen Angehörigen, irgendwie 7 Packungen Schokolade und Gummibärchen.
Wow.
Wow, der war sehr zufrieden.
Ja, wie, und die hast du aber hoffentlich geteilt, dann habe ich das gehört. Okay,
gut. Ja, selbstverständlich, ja.
Oder muss ich mir jetzt wieder eine Gesundheitssorgen machen? Aber ich fand es trotzdem geil,
dass er irgendwie vorbeikam und so dieses Paket brachte und dann einfach sagte so, hier, für Sie. Ja, auch ein Highlight meiner Woche war irgendeine Patientin von mir kam aus einer orthopädischen Klinik und wurde da irgendwie, hat eine Erkrankung, die es notwendig macht, ihr dauerhaft Antibiotika zu geben für sehr langen Zeitraum. Und dann irgendwie so am zweiten oder dritten Tag kam ich rein zur Visite, die Angehörige war gerade da und ich redete so, ne, so was du also sagst. Und dann stellte ich irgendwie fest, dass weder die Patientin noch die Angehörige wissen, was die für eine Erkrankung hat.
Ach du Scheiße.
Und dann sage ich so, hat mich eigentlich
irgendjemand mal auf?
Ich wurde nicht aufgeklärt, was sie haben und warum sie hier die ganze Zeit Medikamente schlucken müssen. Die so, nö.
Ja, okay, andererseits, das kann natürlich dann auch so nicht stimmen. Also je nachdem, vielleicht wollten sie das einfach nochmal hören, ne? Aber ist natürlich
ja, aber, hart, also, ja. Ich weiß nicht, ich kann es mir vorstellen. Das ist das Problem. Ach ja, so.
Oh, die Versorgungsrealität, ey. Mann,
Versorgungsrealität, bitter. Schlimm. Mhm. Ja. Es ist auch vieles gut im Krankenhaus.
Dazu kann ich aber heute nichts sagen.
Genau.
Fällt mir gerade nichts ein.
Ich erzähle immer nur die schlimmen Geschichten. Ah, ich habe noch was Nerviges, das erzähle ich dir aber mal privat. So, ich habe unangenehme Erfahrungen auch mit Angehörigen gemacht.
Ja, wie? Das würde jetzt eigentlich ganz passend. Aber gut, nee. Aber wir machen die Stimmung jetzt mal nicht weiter runter. Aber deine Jade ist, glaube ich, das passiert, ne?
Die Jade ist die junge Allgemeinmedizin Deutschlands. Da bin ich im Vorstand, hatte ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Ja. Und Anfang dieser Woche habe ich eine Pressemitteilung rausgehauen über die und so an verschiedene Kanäle geschickt. Dann sagte ich, ist natürlich sehr geil, wenn ich jetzt hier auch diesen Podcast mache, dann kann ich die auch nochmal besprechen.
Wir werden nicht von euch finanziert, auch das könntest du mal ansprechen, ne?
Nein, wir haben gar kein Geld.
Ja, ihr habt doch Spenden oder sowas. Ja, was denn? Was steht denn drin?
Na, es gibt ja für die Allgemeinmedizin gibt es ja so neu gegründete Kompetenzzentren für die Weiterbildung, beziehungsweise die werden sich jetzt gründen in allen Bundesländern. Und dazu haben wir einfach eine Pressemitteilung rausgegeben, dass wir das begrüßen, unterstützen und wir da gerne mitarbeiten. Wir werden es verlinken für den Fall, dass sich irgendjemand für die Allgemeinmedizin interessiert und dieses Thema.
Deine Zuversicht. Natürlich, wir haben hunderte von Zuhörern da draußen, die das sofort anklicken würden. Also, wir werden das natürlich für euch all da draußen verlinken, ja.
Und du so?
Also wieder eine arbeitsreiche Zeit. Ja, bei mir ist arbeitsreich auch, aber irgendwie nicht so richtig irgendwie was hier zu verwursteln sei. Das Einzige ist, ich habe eine Veranstaltung zur E-Pflege, was ich schon als Begriff schon schwierig finde, gemacht.
Ich kann sagen, ich finde den irgendwie auch sehr strange.
Ja, aber das also beruht darauf, dass also das Roland-Berger-Studie gab es ja dazu zu diesem mit dem Titel E-Pflege. Deswegen war die Veranstaltung auch so tituliert. Ich habe die auch dann aufgezeichnet. Was leider in dem Raum die Folge hatte, dass ich gar nicht im Raum saß, sondern weil kein Tontechniker dabei war, sozusagen dann irgendwie, ich glaube, das hatte ich sogar auch vertwittert, irgendwie in so einer Kammer saß und da aufpassen musste, dass die Pegel einhielten. Wie dem auch sei, es waren ganz spannende, auch praktische Beispiele, wie halt Informations- und Kommunikationstechnologien auch gerade im ambulanten Setting umgesetzt werden können. Auch ein paar schöne Praxisbeispiele. Ich schaue mal nach, wenn ich das mit der Aufzeichnung da mal ein bisschen überarbeitet habe, ob ich nicht vielleicht einfach hier und da ein paar Flocken beim nächsten Mal reinfließen lasse. Vielleicht gibt es so ein paar Soundbites, die da ganz gut passen. Jetzt aber, oder hast du noch was?
Dann machen wir mal News.
Dann machen wir mal News. Sollen wir mit den Sondierungsgesprächen anfangen oder sollen wir noch hoffen, dass sich da was tut?
Nee, können damit anfangen und sagen, es gibt kein
Es gibt nichts. Und beenden. Danke.
Und beendet. Nächster Punkt.
Nein. Und wie sich herausstellte, hätten wir hier auch enden können, haben wir natürlich dann erstmal nicht. Dafür gibt es jetzt einen kleinen aktuellen Nachtrag von Pascal via WhatsApp.
Tja, Ergänzung des Podcasts um 7 Uhr morgens. Jamaika ist gescheitert. Was soll man dazu sagen? Am besten erstmal nichts, sondern abwarten, was sich die dazu sagen werden, die daran beteiligt waren. Nach all dem, was man bisher gehört hat, scheint es wohl am ehesten der Ego-Trip einer Ego-Partei bzw. eines Ego-Vorsitzenden, Christian Lindner, aka FDP, gewesen zu sein, das Ganze Platz nehmen zu lassen mit einer bereits vorbereiteten Pressemitteilung für dann irgendwie 18 Uhr da reingegangen zu sein. Das ist schon irgendwie, wirkt schon so ein bisschen strange. ja, als wenn jemand bemerkt hat, dass er sich vielleicht doch übernommen hat. Nun gut, Gesundheitsbild heißt das, es ist jetzt erstmal wieder alles offen, bis wir wissen, wer mit wem reden möchte.
Und damit retour zu unserer normalen Aufnahme.
Was machen wir denn sonst noch so an News gehabt?
Wir haben eine ganze Menge so Kleinst-News, die machen wir, werden wir gleich so eher in die Shownotes reinpacken. Also ich fand das ganz spannend hier, diese Panscherei mit Systemen als Titel in der Süddeutschen mit dem Apotheker in Bottrop, der gepanscht haben sollte und dann teilweise eben keine Medikamente rausgegeben hat. Auch da kommt ein Link nur rein. Es gibt eine neue Tablette, die registriert, ob sie genommen wurde oder nicht und das dann gleich irgendwie an den Arzt weiterleitet. Es gibt auch natürlich bei der Morbi-SA-Geschichte ein paar Neuigkeiten, die packen wir eher nur in die Shownotes. Ich habe heute ein Thema und zwar gab es jetzt heute noch, aber letzte Woche dann, wenn ihr das hört, die WHO Weltantibiotika Awareness Week vom 13. bis 19. November. Und zwar geht es da natürlich auch da, wir hatten es vor zwei Episoden auch mal im Kontext, du hattest gleich deine Medizin-Murks-Geschichte daraus gemacht, zur Resistenzentwicklung und dem drohenden, wie nennen sie es, Postantibiotika-Ära. Ich glaube, bei dir ging es darum, wie lange man die Antibiotika nehmen sollte. Wie auch immer, ich war da auf einer Pressekonferenz, wo es um dieses Thema geht, also dass das relevant ist, gab es auch eine ganze Menge Meldungen hier, EU warnt vor resistenten Keimen, Gröhe hat vom sachgerechten Einsatz von Antibiotika beworben. Es gibt ein paar Beiträge, werden wir alles in die Shownotes reinpacken. Als Intro zum Thema ich schaue gerade mal wieder meine medizinische Lieblingsserie. Ich weiß nicht, ob du House MD eigentlich jemals geguckt hast.
Du meinst Dr. House?
Ja, in Deutschland. Ich gucke ja nur in Englisch solche Dinger.
Sorry. Ja, ja. Ich ja, auch, Snob. Aber ja.
Also House, ja, da habe ich eine wunderbare Szene. Mal gucken, ob ich es abspielen kann.
This is our fault. Doctors overprescribing antibiotics. Got a cold? Take some penicillin. Sniffles? No problem. Have some azithromycin. Is that not working anymore? Well, got your Levaquin. Antibacterial soaps in every bathroom. We bred these superbugs. They're our babies. And they're all grown up and they got body piercings and a lot of anger.
Ja, body piercings. Bakterien mit body piercings und einer Menge Wut. So, das war im Prinzip auch die Quintessenz dieser Pressekonferenz zu der Leibniz-Gesellschaft, stand unter dem Titel...
Was denn, Piercings?
Genau, Body Piercings. Umgang mit Bugs, mit Body Piercing. Titel war Maßnahmen im Kampf gegen Antibiotikaresistenzen. Da ging es unter anderem auch um bessere Diagnostik, um den Druck auf Bakterien zu nehmen. Ich habe auch ein Mini-Interview dazu geführt, werde ich auch gleich reinspielen. Spannend fand ich aber auch noch, dass mit Blick auf die Versorgungsrealität auch Themen angesprochen worden, die natürlich auch klar sind, also diese psychologische Komponente, dass Patienten ja häufig auch einfach nach was verlangen. Wir hatten das im Kontext Homöopathika auch mal genannt, so das ist immer eine schöne Möglichkeit des Arztes, das Gespräch zu beenden, indem man ein Rezept rausgibt. Und es ist, sie beschreiben das so, es ist vor allem auch im niedergelassenen Setting weniger, die Klinikärzte sind so ein bisschen rausgenommen worden. Für die Resistenzentwicklung sind primär tatsächlich die niedergelassenen Ärzte verantwortlich. Sozusagen mit diesem Effekt, dass sie bei auch viralen Infekten häufig dann einfach ein Antibiotikum verschreiben, einfach ein bisschen Angstkomponente dabei, so besser mal verschreiben, als es einmal nicht getan zu haben. Und zum anderen tatsächlich so, als der Patient wünscht sich das, deswegen gebe ich ihm das auch, bevor ich da in lange Diskussionen über die Erklärung eintrete.
Genau, ist eher so ein Anspruchs.
Ja, genau. Denken. Also ich denke, viele Patienten kommen tatsächlich rein, ich möchte ein Antibiotika, ich bin krank, ich habe eine Erkältung oder was auch immer. Sie gehen davon aus, gute Diagnostik da helfen könnte, aber vor allem haben sie eine, das fand ich irgendwie ganz, ganz spannend, auch ein Konzept oder Mini-Konzept vorgestellt, eines Delayed Prescriptions. Also man gibt dem Patienten zwar ein Rezept mit, aber mit dem Hinweis, dass es erst eingelöst wird, wenn auch ein Tag danach oder zwei Tage danach es noch nicht besser geworden ist. Also dass man zumindest diesen Moment hat zu sagen, okay, falls es doch was Einfacheres ist, dann wird es auch so vorbeigehen, warten Sie doch mal einen Tag ab. Wie dem auch sei, ich konnte auf der PK den Professor Michael Bauer interviewen, das ist der Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin und Sprecher des integrierten Forschungs- und Behandlungszentrums Sepsis und Sepsisfolgen aus Jena. Meine erste Frage war dann, was denn überhaupt noch getan werden kann. Also meine Wahrnehmung war irgendwie damals schon vor 20 Jahren, als ich meine Ausbildung gemacht habe, war das auf dem Lehrplan, die Resistenzentwicklung. Und irgendwie von meiner subjektiven Wahrnehmung hat sich nicht viel getan. Es ist immer eher alles schlimmer geworden und es gibt immer mehr resistente Keime. Aber bevor ich jetzt noch weiterrede, erstmal ganz zu diesem 3-Minuten-Interview.
Also Sie haben zu Recht gesagt, es war auch vor 20 Jahren schon ein Thema. Warum war es vor 20 Jahren ein Thema? Das war die Zeit, als methicillinresistente Staphylokokken zum ersten Mal uns das Problem vor Augen geführt haben. Die neue Dimension, die wir jetzt erleben, ist, dass biologisch aufgrund ganz anderer Mechanismen jetzt gramnegative Erreger, also es gibt bei den Bakterien zwei große Klassen, die Gram-positiven, wo die Staphylokokken dazugehören, und die Gram-negativen, die genetisch eine unglaubliche Diversität von Resistenzgenen mitbringen. MRSA, der methicillinresistente Staphylococcus aureus, ist gut definiert. Da kann ich sehr gut auch dagegen Wirkstoffe entwickeln. Die Palette der Resistenzgene, die gram-negative Bakterien gegen alle möglichen Klassen von Antibiotika entwickeln und dann häufig auch parallel, also nicht nur gegen eine Klasse oder einen Erreger, sondern plötzlich habe ich es mit Bakterien zu tun, die gegen drei oder vier der typischen Klassen von Antibiotika, die wir einsetzen, resistent sind. Dann sprechen wir von der postantibiotischen Ära, weil ich plötzlich Bakterien habe, die mit den konventionellen Medikamenten überhaupt nicht mehr zu behandeln sind, und es kommen Dinge aus dem Schrank, die ich nur noch aus dem Studium kannte, also wie das Cholestin zum Beispiel, die dann plötzlich eine Renaissance erleben, und es gab gute Gründe, warum wir die in den Schrank gestellt haben, weil das sind Antibiotika, die durchaus ihre Probleme haben, die sehr toxisch sind, die Nebenwirkungen haben, die wir fürchten, und die müssen wir dann notgedrungen wieder rausholen aus der Schublade, weil es geht halt Hand in Hand die Anwendung eines Antibiotikums und die Resistenzentwicklung. Das heißt, es ist auch da Hoffnung, dass wenn man mit neuen, zum Beispiel verbesserten Testverfahren den Druck auf Bakterien in der einen oder anderen Richtung Resistenzen zu entwickeln nimmt, dann werden sie diese Information auch wieder verlieren. Mhm. Die kommt wieder, ach so. Aber es ist halt auf jeden Fall eine sehr erfolgversprechende Strategie, bessere Diagnostik statt breitere und neue Antibiotikaklassen als Allheilmittel anzupreisen.
Für mich war es immer sozusagen eine Notwendigkeit, also sozusagen die Evolution schreitet voran, Resistenzen werden sich auf kurz oder lang immer entwickeln, sondern wir können tatsächlich auch das nicht nur hinauszögern, sondern tatsächlich Verfahren entwickeln über diese neuen diagnostischen Verfahren, die diese Resistenzen auch wieder zurückdrängen.
Also man kann man nennt das heute Antibiotic Stewardship Programm, kann also ein sehr erfahrener, infektionsmedizinisch vorgebildeter Arzt kann hier eine sehr segensreiche Wirkung haben, wenn er die Kollegen berät, die da nicht die Erfahrung mit haben, dass man gesagt, also man rotiert Antibiotika, benutzt bestimmte Klassen nicht, um den Druck zu nehmen und dann auch immer wieder andere Antibiotika einzusetzen. Das sind alles Strategien, die gehen im gewissen Umfang, aber es steht und fällt alles mit der Information zum Erreger. Je mehr ich über den Erreger weiß, desto innovativer kann ich mit den existierenden Mitteln arbeiten. Wenn ich im Blindflug bei einer lebensbedrohlichen Infektion auf der Intensivstation behandeln muss, bleibt mir nur eine Möglichkeit, nämlich möglichst breit zu eradikieren.
Ja, das war das Interview mit Herrn Professor Bauer. Ich fand es ganz spannend. Und wer über das Netzwerk, worüber es da eigentlich ging bei der PK, was hören möchte oder was lesen möchte, da gibt es einen Link, den ich in die Shownotes reinpacke, vom entsprechenden Leibniz-Institut. Ja, gut, das waren unsere Mini-News. Sollen wir jetzt zum Interview?
Ja, könnten eigentlich, ja.
Ja, probieren wir. Also, Thema heute ist die Zukunft der Krankenhauslandschaft. Was weiß ich, Krankenhaus 2.0.
So ein schönes Thema.
Ist wirklich ein schönes Thema. Ich fand das auch spannend. Ich habe auch ein tolles Interview geführt und du hast gefehlt. Dazu gibt es natürlich auch ein paar Shownotes.
Ja, wenn du auch immer Termine hinlegst, wo ich arbeiten muss.
Ja, du arbeitest einfach immer. Du sagst mal, machst du
das Überstunden. Das ist mir leider auch schon auch als bewusst, Problem, ne? aufgefallen.
Genau, wir machen ein paar Shownotes rein. Wir haben im Interview gehabt den Herrn Professor Reinhard Busse zum Thema, ja, hatten wir ja schon, aber vielleicht sozusagen als kurze Einführung. Er hat ein Papier geschrieben mit der Leopoldina zusammen, mit einigen wichtigen anderen Playern der Gesundheitsökonomie und Gesundheitsversorgung. Das Papier heißt zum Verhältnis von Medizin und Ökonomie im deutschen Gesundheitssystem. Eine These daraus, die wir auch zum Thema des Interviews machen, ist, in Deutschland gibt es viel zu viele Kliniken, mehr als 2000 brauchen wir nicht, es würden 330 völlig ausreichen. Reinhard Busse, wer ihn noch nicht kennt, ist Professor für Management und Gesundheitswesen an der Fakultät Wirtschaft und Management der TU Berlin, ist gleichzeitig Co-Director des European Observatory on Health Systems and Policies und Fakultätsmitglied der Charité, Universitätsmedizin Berlin.
Natürlich einer der renommiertesten Gesundheitsökonomen, also auch innerhalb Europas durch seine OECD-Tätigkeit und beim European Observatory, da hat er ja viel gemacht.
Genau, und ist auch Editor-in-Chief des Health Policy Journals, auch ein wichtiges Papierchen, was ihr da rausgibt. Und von wegen wichtige Rolle, die FAZ hat ihn gerade zum einflussreichsten Gesundheitsökonomen Deutschlands gemacht. Würde ich sagen, ab zum Interview. Hallo Herr Busse, wir sitzen ja hier zusammen, weil Sie letztes Jahr im Oktober eine Veröffentlichung, die ich nur sozusagen in den letzten Monaten immer nur so als das Leopoldina-Papier zitiert gesehen habe, ein Papier veröffentlicht haben, was tituliert zum Verhältnis von Medizin und Ökonomie im deutschen Gesundheitssystem mit 8 Thesen zur Weiterentwicklung zum Wohle der Patienten und der Gesellschaft. Eine These daraus greifen wir uns da ein bisschen raus. Sie fordern radikalen Umbau oder was heißt fordern? Sie schlagen vor, sie wünschen sich, sie träumen von einem radikalen Umbau der Krankenhauslandschaft. Banal, statt 2000 Kliniken würden 330 doch völlig ausreichen. Bisschen nach dem skandinavischen Vorbild natürlich dann auch. Bisschen provokante Frage, welche Krankenhäuser sind es denn, die zuerst geschlossen werden sollen?
Naja, vielleicht muss man erstmal noch mal ganz, ganz kurz sich überlegen, warum sagen wir das eigentlich, weil wir ja ein mehrfaches Problem haben. Wir haben ja nicht nur einfach einen zu großen Krankenhaussektor und in dieser Arbeitsgruppe von der Leopoldina, ich war das ja nicht alleine, sondern da waren ja sehr ehrenvolle und verdienste, sich erworben habende Kollegen mit dabei, ging es natürlich auch um die Frage, haben wir viele der Auswüchse unter dem Stichwort Ökonomisierung eigentlich durch die Fallpauschalen zum Beispiel? Und wir sind dann zu der Schlussfolgerung gekommen, nein, es ist halt überwiegend einfach die Überkapazitäten und zwar in doppelter Hinsicht. Wir haben einerseits zu viele stationäre Kapazitäten insgesamt und wir haben die auf zu viele Krankenhäuser verteilt und damit haben wir ein doppeltes Problem, dass sozusagen der Krankenhaussektor insgesamt geanreizt wird, natürlich durch die Fallpauschalen, die auch zu füllen, aber Hauptproblem sind die großen Kapazitäten und dass sich die Patienten auf zu viele Krankenhäuser verteilen. Das wir überhaupt zu viele Patienten haben, sieht man auch daran, dass das dann halt das Verhältnis, also das quantitative Verhältnis auch zwischen Personal und Patienten unzureichend ist, Stichwort Pflegemangel. Aber wenn man sich anguckt, wir haben eigentlich bezogen auf die Bevölkerung, haben wir ja nicht weniger, sondern sogar mehr Pflegekräfte in Deutschland als im Ausland. Wir zählen zu den Ländern mit den meisten Pflegekräften pro 1000 Einwohnern. Dass wir so wenig Pflegekräfte pro besetztes Krankenhausbett haben, liegt ja daran, dass wir einfach so viele Krankenhausfälle haben, immer noch lange Verweildauern, sodass wir eine sehr hohe Nutzungsfrequenz der Bevölkerung von Krankenhausbetten haben. Also nur mal so als Beispiel, Sie hatten ja Dänemark schon gesagt, wir liegen immer noch 1,75 Tage im Schnitt der Bevölkerung im Krankenhaus. In Dänemark sind es 0,7. Also wir sind wir sind zweieinhalb Mal höher. Das natürlich dann, wenn ich gleich viel Pflegepersonal habe, dann entsprechend mehr Personal habe. Und die Verteilung auf die vielen Häuser führt halt auch dazu, dass viele Patienten in Häusern behandelt werden, die eben gar nicht über die notwendige Ausstattung verfügen, sodass wir auch nicht die Qualität haben, die wir bekommen könnten, wenn wir das sinnvoller angehen. Sodass wir ja die Schizophrenie haben. Wir haben viel mehr Häuser, viel mehr Patienten und trotzdem landen ja viele Patienten mit Schlaganfällen in Krankenhäusern, die keine Stroke-Unit haben, Patienten mit einem Herzinfarkt in Krankenhäusern, die keinen Herzkatheter haben. Also ja eigentlich völlig unverständlich. Was dann natürlich auch gleich in ihre Fragerichtung geht, welche Krankenhäuser sollen abgebaut werden? Als erstes geht es darum, dass Patienten auf keinen Fall mehr in Krankenhäuser kommen, die personell und technisch gesehen für sie gar nicht ausgestattet sind. Deswegen wäre in einem ersten Schritt geht es nicht darum, Krankenhäuser an sich zuzumachen, aber wir sehen eben zum Beispiel Schlaganfalleinheiten, zertifizierte durch die Deutsche Schlaganfallhilfe gibt es ungefähr 270 ungefähr und wir haben aber über 1000 Krankenhäuser mehr, die Patienten mit Schlaganfällen behandeln. Wenn man das jetzt Indikationsgebiet für Indikationsgebiet durchgeht, wird sich zeigen, dass es bestimmte Krankenhäuser gibt, für die nichts mehr übrig bleibt. Erstaunlicherweise ist es ja so, dass die gar nicht, wie viele ja denken und als Gegenargument gegen diesen Krankenhausabbau verwenden, dass das Krankenhäuser auf dem Land sind, sondern es sind ja ganz häufig Krankenhäuser in den Städten, die sozusagen Tür an Tür mit den gut ausgestatteten Krankenhäusern sitzen.
Wir sitzen ja hier auch aus dem Grund, weil sie bei mir da offene Türen einrennen, aber trotzdem ist, manchmal scheint es mir doch ein sehr stärker emotionaleres Thema zu sein, als es das ein ökonomisches oder ein versorgungsqualitatives Thema ist. Also es ist quasi mein Krankenhaus um die Ecke, ist die wichtigere Frage als wo kriege ich die beste Versorgung. Aber zurück zu der Marktlogik. Jetzt weiß ich nicht, inwiefern die DRG-Systematik, die wurde ja irgendwann ja auch mal mit dem Hintergedanken installiert, genau diese Ausdünnung der Krankenhauslandschaft zu initiieren. Aber steht die nicht im Widerspruch zu der Landeskrankenhausplanung?
Naja, wir haben ja bei, also sozusagen die Folgen ja einer unterschiedlichen Logik, muss man sagen, weil die Krankenhausplanung sagt ja oder sollte sagen, sie sagt es ja gar nicht, sie sollte sagen, wo müssen überhaupt Krankenhäuser her, folgt damit aber eigentlich de facto auch schon da, wo Krankenhäuser sind, sollen Krankenhäuser bleiben und überlegt sich jetzt ja weniger, was für Mindestzugangswege, also mit zeitlichen Vorgaben oder so wollen wir haben, während die DRG-Logik folgt ja einzelnen Indikationen und wenn man Nachbar von uns im Süden von Berlin hat sich vor kurzem operieren lassen, neues Hüftgelenk im Rotkreuz-Krankenhaus Luckenwalde. Das mag jetzt im Krankenhausplan drinstehen.
Bisschen Bashing hier.
Aber dass die Hüftgelenke implantieren und da auf eine Jahresfallzahl von 14 kommen, das steht ja jetzt nicht im Landeskrankenhausplan drin. Und daran sieht man, dass es natürlich einen Widerspruch gibt. Es kann nämlich erstes darüber unterhalten, muss es in Luckenwalde überhaupt ein Krankenhaus geben? Und zweitens, wenn es ein Krankenhaus gibt und entsprechend, sagen wir mal, in der Umgebung gäbe es noch weniger, dann muss da vielleicht die zentrale Notaufnahme des Landkreises Teltow-Fleming sein. Trotzdem muss man sich dann fragen, okay, was für Stationen, was für Schlaganfalleinheiten und so weiter müssen da vorgehalten werden? Oder sammle ich das noch überregionalerweise und sage, okay, alle Schlaganfälle aus dem Kreis Teltow-Fleming gehen gleich nach Potsdam?
Meinen Sie, die Landespolitik ist dazu in der Lage oder wird dazu in der Lage sein? Brauchen wir dazu vielleicht noch einen größeren Druck auf die Kosten? Krankenhäuser reagieren ja damit, indem sie sagen, okay, dann machen wir einen Schwerpunktbereich für Indikation Y. Ne? Aber die Endentscheidung nachher dann tatsächlich, dass da ein Krankenhausplaner, eine Regierung da sitzt und sagt, okay, die haben da zwar einen Schwerpunkt gesetzt, aber nee, wir entscheiden dieses Krankenhaus mit den ganzen Wählern, die dabei sind, zu schließen, ist ja dann doch ein großer Bedarf eines großen politischen Mutes. Weiß nicht, haben Sie dann so einen Fühler dazu, ob da so ein Wandel sich vollzieht?
Naja, ich hatte ja jetzt auch schon sozusagen, seit wir dieses Papier gemacht haben, ja auch schon mit durchaus Landespolitikern gesprochen. Wir waren jetzt im Sommer im entsprechenden Ministerium in Potsdam zum Beispiel. Und da habe ich schon den Eindruck, dass die Landespolitiker sogar glauben, sie steuern eigentlich mehr, als sie es tatsächlich tun. Weil die gehen zum Beispiel davon aus, dass Patientinnen mit Brustkrebs nur in bestimmten Krankenhäusern behandelt werden können und waren dann, also die Führungsebene war dann ganz erstaunt, als tatsächlich dann entsprechend ihre Fachmitarbeiter auch sagten, dass das zwar die Idee ist, aber dass das natürlich nicht so ist, sondern dass die Frau mit Brustkrebs auch im Kreiskrankenhaus Klein-Kleckersdorf aufgenommen werden kann. Und wir wissen ja von Zahlen vom Vido, dass von allen Krankenhäusern, wo Patientinnen mit Brustkrebs behandelt werden, dass ein Viertel von denen höchstens 8 Patientinnen im Jahr sieht. Und dann geht Herr Gröhe hin und hat gesagt, na, das wäre ja vielleicht Patientenpräferenz, für die Frau will dahin, damit ihre Kinder nachmittags zu Besuch kommen können. Und das ist natürlich Quatsch, muss man sagen, weil wenn dieser Frau klar gesagt würde, sie ist in einem Haus, wo die Sterblichkeit deutlich höher ist, dann würde sie lieber ein bisschen weiter weggehen, selbst wenn ihre Kinder dann noch mit dem Bus dahin fahren müssten. Und also ich glaube, Politiker müssen selber das noch verstehen, auch in ihren Auswirkungen, um den Trade-off zwischen möglichst schnellem Zugang, aber dann in einem Haus, wo die Patienten gar nicht adäquat versorgt werden können, und der Qualität zu verstehen. Also ich betrachte insofern unsere Aufgabe, da durchaus auch noch ein Fortbildungsangebot zu machen, damit das überhaupt verstanden wird, dass sozusagen Zugang mal Qualität ist das Gesamtergebnis, und ich muss beide Seiten im Auge behalten.
Gröhe war ja ein bisschen aktiv in dem Bereich. Was sehen Sie denn so als Effekt von dem Strukturfonds, um überflüssige Kliniken abzubauen? Kann man da was erhoffen?
Also ich war jetzt bei einer Veranstaltung, da haben alle gesagt, erstmal abwarten, ehe man das Kind gleich verteufelt. Aber ich bin da natürlich schon, skeptisch. Mhm. Also bleiben wir mal wieder gleich beim Beispiel Brandenburg. Wir wissen ja, dass die Partei, die jetzige Ministerin stellt in Brandenburg, hat bei der letzten Wahl plakatiert überall in Brandenburg, mit uns wird kein Krankenhaus geschlossen. Und ich denke mal, an dem Beispiel sieht man das ganz schön, dass die sicherlich auch nicht wortbrüchig werden wollen. Die wollen trotzdem das Geld aus dem Strukturfonds mitnehmen. Aber natürlich, man sieht, es wird dann nicht zu dem Zweck, für den es eigentlich am Anfang vorgeblich dienen sollte, eingesetzt. Also ich will nicht ausschließen, dass irgendwo auch ein Krankenhaus geschlossen wird, aber also es ist natürlich weit weg von dem, was man sich wirklich konzertiert vorstellen würde.
Was mir durch den Kopf geht, es wird ja schon seit Jahrzehnten immer vom Investitionsbedarf deutscher Krankenhäuser geredet, dann könnte man natürlich jetzt die Klammer machen, naja, wenn man alle in Anführungsstrichen überflüssigen Kliniken auf den neuesten Stand bringen möchte, dann ergibt sich natürlich dieser Investitionsbedarf. Die Frage, wäre genug Geld im System für einen solchen Systemwechsel oder müsste dann für die, weiß nicht, ob Zentrumskliniken oder zentralen Anlaufstellen, vielleicht hier Charité in Berlin, dann diese Mittel dann trotzdem und dann in höherem Maße ausgegeben werden. Also sparen wir dadurch Geld oder brauchen wir diese Investitionen trotzdem?
Naja, man muss vielleicht als Erstes sehen, dass zumindest ja im Westen unseres Landes sind in ganz vielen Gegenden sind die Krankenhäuser kurz nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz, also in den frühen 70er Jahren, gebaut worden. Wenn man das jetzt mal durchrechnet, stellt man fest, die sind jetzt so 45 Jahre alt. Und da kommt es, glaube ich, primär gar nicht mehr drauf an, diese Krankenhäuser überhaupt zu renovieren, sondern wir müssen jetzt, Stichwort sozusagen KHG 2.0, also neues Krankenhausfinanzierungsgesetz, ist es ja jetzt so wichtig, bevor wir jetzt, egal wie viel Geld in die jetzige Krankenhausstruktur hineingeben, dass wir sagen, okay, wir sehen ja für die nächsten 50 Jahre praktisch, wenn wir jetzt wieder sowas machen, dass wir jetzt sagen, okay, wir müssen jetzt rangehen, wie verteilen wir unsere Investitionsmittel, weil ansonsten ist sozusagen auch ein bisschen Investitionsmittel verschwendet. Und in Dänemark ist es ja auch so, natürlich ist die Zahl der Krankenhäuser zurückgegangen. Aber es ist nicht so, dass einfach bestimmte Krankenhäuser geschlossen worden sind und andere Krankenhäuser haben überlebt, sondern in ganz vielen Fällen ist ja dann aus drei kleinen Krankenhäusern auf der grünen Wiese ein großes Krankenhaus geworden. Und das, denke ich, das muss man natürlich auch noch verdauen, was das eigentlich heißt, weil bei uns wird natürlich ganz häufig, wird ja die Arbeitsplatzrelevanz von Krankenhäusern gesehen und jeder sieht das Krankenhaus praktisch in seinem Ort. Wenn man sich anguckt, wie haben die das in Dänemark gemacht, die gehen praktisch davon aus, wo sind die großen Autobahnen, also wo kommen die Bewohner aus einem ganzen größeren Gebiet hin, so wie ich schon als Herr Chaya Gesundheitssenator in Berlin wurde, da habe ich dem gesagt, eigentlich müsste die Charité am Schönefelder Kreuz stehen, weil es ist ja das Uniklinikum für Berlin und Brandenburg und das müsste eigentlich am zentralsten Ort stehen. Und so muss man sich das natürlich, wenn man jetzt die Krankenhausplanung neu macht, darf man sich jetzt nicht mehr vorstellen, dass das Krankenhaus ist sozusagen am Rande der Stadt und liefert Arbeitsplätze nur für den einen Ort, sondern es gibt natürlich dann deutlich weniger Krankenhäuser, die sind aber, die stehen irgendwo mittendrin und das Pflegepersonal, was ja nicht verringert werden soll, soll ja zwar weniger Krankenhäuser geben, aber natürlich um den Pflegemangel zu bekämpfen, den wir zurzeit haben bei so vielen kleinen Krankenhäusern, mal ganz abgesehen davon, dass das natürlich unattraktivere Arbeitgeber sind, die kleinen Krankenhäuser als große Krankenhäuser wären, die wären ja weiterhin da und würden dann natürlich aus den bisherigen Orten mit den drei kleinen Krankenhäusern würden die dann zu dem neuen großen Krankenhaus fahren. Also das muss man sozusagen mitdenken, dass man nicht von den heutigen Standorten ausgehen kann. Wenn man das jetzt umrechnet und sagt, okay, wir brauchen wirklich für die nächsten Jahrzehnte eine neue Krankenhausplanung und wir sehen ja in Deutschland, sagen wir mal, wir geben 4 Milliarden so Investitionskosten im Jahr aus. Das sind, kann man ja dann ausrechnen, wenn wir jetzt die 80 Millionen auf die 4 Milliarden verteilen, dann sind wir zwar pro Jahr bei einer kleinen Summe pro Nase, also 50 Euro ungefähr, aber das könnte man ja dann ansparen. Und in Dänemark sieht man, die haben gesagt, okay, für die komplett neue Strukturierung brauchen wir 1.000 Euro. Aber natürlich verteilt. Man darf sich jetzt auch nicht so vorstellen, dass die ja jetzt in einem Jahr die 1.000 Euro ausgeben, sondern es verteilt sich in Dänemark auf einen Zeitraum von ungefähr 12 Jahren, sodass und jetzt sieht man, wenn man das verteilt, dass wir bei Investitionskosten eher noch eine Schippe drauflegen müssten, um eine ganz neue Krankenhausinfrastruktur zu haben. Wir dann aber, was die laufenden Kosten angeht, ja auf natürlich vieles bleibt, weil wir mehr Personal pro Bett haben, aber durch die Verringerung der unnötigen Fälle und so weiter sparen wir im laufenden Betrieb das wieder ein. Also ich würde nicht bei den Investitionskosten sparen wollen, aber eben durch den Kosten, durch die unnötigen Krankenhausfälle.
Diese Gedankenexperimente finde ich immer wieder spannend. Manchmal fällt mir schwer, den Transfer mir vorzustellen. Da bin ich zu konservativ, was die politische Realität in unserem Land betrifft. Gibt es denn Instrumente wie das DRG-System, die diesen Transfer initiieren könnten? Also, weiß nicht, es wurde ja mal lange über die Monistik gesprochen, nehmen wir die Investitionen da raus. Also bedarf es einer politischen Entscheidung, das zu tun, was dann ja auch in allen Bundesländern entschieden werden müsste? Oder kann man tatsächlich gesundheitsökonomische Hebel ansetzen, die diesen Transfer von sich aus generieren?
Na, ich glaube, wir brauchen beides. Weil zum Beispiel stellt man schnell fest, dass das, was ja bei uns auch in Artikel 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes, also sozusagen die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser und die Trägervielfalt drinstehen, dass man das nicht alleine über den Markt hinkriegt. Also natürlich ist so, wenn ich die Trägervielfalt behalten möchte, muss man sich schon so eine Art Generalvertrag mal vorstellen, wo die wichtigsten Trägerarten zusammenkommen und sagen, okay, wir stimmen jetzt überein, dass anhand der heutigen Marktanteile, dass wir die praktisch überführen in eine neue Struktur. Weil sonst ist ja klar, es gibt in jedem Landkreis 3 Krankenhäuser. Eins gehört dem Kreis, eins gehört dem Roten Kreuz, eins gehört einem privaten Träger. In jedem Kreis sagt natürlich jeder, eigentlich würde eins reichen. Aber welches macht man denn jetzt zu? Wenn man sich jetzt drei Landkreise nebeneinander vorstellen würde, sähe man schon, könnte halt jeweils ein Träger zum Zuge kommen. Also das muss sicherlich nach Absprache laufen. Die zweite wesentliche Problematik, auch mit der Finanzierung, ist natürlich, wie schaffe ich das, dass das Personal erhalten bleibt? Also, dass bei weniger Fällen das eingesetzte Personal pro Fall nach oben geht, weil ja jetzt die eingesetzten Ressourcen nicht DRG-wirksam sind. Und da muss man sich sicherlich auch ein bisschen anders sozusagen jetzt rein über die Mindestvorgaben fürs Pflegepersonal, weil es sind ja wiederum nur Mindestvorgaben. Man muss sich also vorstellen, dass wer freiwillig im Gegenzug dafür, dass er weniger Fälle behandelt, mehr Personal pro Fall einsetzt, dass es einen Zuschlag geben muss, um diese Transition von vielen Fällen, die von wenig Personal behandelt werden, zu weniger Fällen, die von mehr Personal behandelt werden, um das hinzubekommen. Wir brauchen verschiedene Instrumente, um diesen Übergang sicherzustellen. Und natürlich, die neu zu bauenden Krankenhäuser entstehen ja auch nicht von heute auf morgen. Da sieht man aber schon, dass wir jetzt wirklich sowas mal auch nicht Bundesland für Bundesland nur, sondern dass die Bundesländer mal zusammenkommen müssten und jetzt sagen, okay, wir müssten mal einen gemeinsamen Krankenhausplan 2030 machen. Und wie sähe der eigentlich aus? Und bis dahin auch nur noch Renovierungen finanzieren, die dem Krankenhausplan 2030 entsprechen.
Spannend. Ich liebe es manchmal zu träumen. Ich werde das weiter verfolgen und bin gespannt, ob die Politik sich in die Richtung bewegt. Ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass man Akteure wie die Pflegekräfte und vielleicht sogar auch die Ärzte dazu motivieren könnte, in so eine Struktur oder sich für so eine Struktur einzusetzen, weil die ja in gewisser Weise Nutznießer davon sind. Ne? Anstatt dann, also sagen wir so, ich verstehe unter solchen Sachen auch, dass der ökonomische Druck deutlich auf die einzelne Person, auf den einzelnen Fachkraft deutlich reduzierter wird. Kurz zurück, das ist so ein bisschen so ein Pyramidensystem, ne? Also verteilt allgemein versorgende Krankenhäuser und je nach Spezialisierungsgrad muss man quasi immer weitere Transferzeiten in Kauf nehmen, aber dann hat man die Spitzenmedizin in der Charité hier an einem Stelle für die besondere Intensivversorgung und für allgemeinere Fälle hat man dann doch im Land verteilt andere Häuser. Und ich weiß gar nicht, ob sowas ist wie Notfallambulanzen sozusagen dann noch weiter verteilt.
Naja, und vor allem muss man, glaube ich, was ja auch häufig dann kommt, ist ja, also wir haben ja das eine Problem des Zugangs und wie weit ist der weg? Das kann ich ja durch zusätzliche Rettungswagen, die praktisch die Zeit überbrücken, kriege ich das ja relativ schnell in den Griff. Dann kommt ja das nächste Argument, ähnlich, was ich vorhin von Herrn Gröhe erzählt habe, mit dem Besuch der Frauen mit Brustkrebs. Also wenn die Patienten in weit entfernten, zentralisierten Krankenhäusern sind, dann sind die natürlich aus ihrer persönlichen Umgebung rausgerissen, kriegen weniger Besuch und so weiter. Da muss man natürlich schon sagen, dass man das gedanklich mal teilen muss, dass wenn stationäre Fälle in einer echten Notfallsituation passieren, also Herzinfarkt, Schlaganfall, aber auch wenn es hochkomplexe Eingriffe sind, die durchaus planbar sind, wie etwa Krebsoperationen, da würde ja jeder sagen, dass ich für die Akutphase, die ja aber nur ein paar Tage lang ist, dass ich da durchaus bereit bin, mich auch zu Krankenhäusern zu begeben, die weiter vom Heimatort weg sind. Und da sicherlich, hatte ich ja von der Frau mit Brustkrebs gesagt, dass die Kinder das gerne bereit nehmen, wenn die Mutter das überleben würde, als dass sie die jetzt noch kurz besuchen können. Dass dann aber, es bleiben natürlich insbesondere im Bereich Geriatrie und so weiter, bleiben Fälle übrig, wo auch die Verweildauer nicht das alleinige Kriterium ist, sozusagen einer guten Behandlung. Und dafür fehlt uns eigentlich sozusagen eine abgestimmte Versorgung, dass wir die Akutmedizin, die hochtechnologische Medizin in wenigen Krankenhäusern bündeln. Und das ist ja eigentlich auch immer sozusagen dieser Wert, den wir da jetzt, die 330 kommen ja einfach, weil wir die Dichte aus Dänemark auf Deutschland übertragen haben. Und das wären diese sozusagen Krankenhäuser, die man sich jetzt auch mit den Notaufnahmen und so weiter vorstellen würde. In ganz großen Flächenländern oder Flächenlandkreisen kann man ja auch ausrechnen, 330 heißt ein Krankenhaus pro 250 Einwohner, 250.000 Einwohner. Und natürlich sieht man dann, wenn so der jetzige Kreis Uckermark, der hat nur 120.000
Einwohner. Die armen Uckermärker, es wird immer wieder zitiert.
Na naja, gut, aber der dünnst besiedelte Kreis ist ja übrigens der Kreis Prignitz, auch in Brandenburg. Der hat sogar nur 70.000 Einwohner. So, wenn man jetzt sieht, dass so ein Kreis wie Prignitz, selbst wenn er sich mit Ostprignitz Ruppin, also in Neuruppin zusammentun würde, haben die zusammen nur 250.000. Und man sieht natürlich dann sozusagen, ich kann da mir vielleicht noch vorstellen, dass es tatsächlich eins von diesen Zentralkrankenhäusern pro 250.000 Einwohner gibt. Wenn die aber die Patienten dann doch länger als 3-4 Tage im Krankenhaus bleiben und sozusagen die intensive Behandlung ist abgeschlossen, dass sich dann, ich weiß gar nicht, wir haben glaube ich noch keinen guten Begriff für, weil es ja mit dem Begriff Pflegeheim immer automatisch verbinden, dass da Langzeitpflege gemacht wird. Aber wenn sozusagen die Akutpflege nach einem Eingriff, nach einer intensivmedizinischen Behandlung im Mittelpunkt steht und nicht mehr so sehr die ärztliche Betreuung, dass wir andere Einrichtungen brauchen. Und wenn wir in die USA zum Beispiel gucken, die berühmten Mayo-Kliniken, die machen das auch so. Die Personen kommen für ganz kurz begrenzte Zeit tatsächlich zur Mayo-Klinik und die fliegen ja zum Teil weit ein aus Hawaii und sonst so, können nicht sofort wieder nach Hause und die werden dann für die Rekonvaleszenzphase praktisch auch wirklich kleine stationäre Einrichtungen verteilt. Und die müssten wir natürlich mitdenken. Also da darf da nicht dran stehen Krankenhaus, weil den Leuten nicht suggeriert werden soll, ihr könnt da im Akutfall hin, sondern das sind wirklich Einrichtungen, die dann ja auch in ländlichen Bereichen ortsnäher sein könnten, wo eben die Pflege sichergestellt wird. Das kommt hinzu. Die wären aber sozusagen technisch wären die relativ einfach, weil die bräuchten die ganzen medizinischen Apparate nicht und bräuchten jetzt ja auch nicht so die ganzen Spezialisten. Und das muss man natürlich mitdenken. Vielleicht kann man auch ein paar der existierenden Krankenhäuser in solche Einrichtungen umwandeln, obwohl die müssten natürlich nicht so groß sein, wie heutige Krankenhäuser sind.
Das ist spannend. Ich bin gespannt, was mein Mitpodcaster dazu sagt. Der hat mir nicht extra eine Frage aufgegeben, was die geriatrische Versorgung betrifft. Bin mal gespannt, was er dazu sagt. Persönlich muss ich sagen, die Qualitätsansprüche, die wir in unserer Gesellschaft haben, sollte doch genug Schub geben, um das in die Richtung dann zu bringen. Weil, also ich meine, manchmal finde ich es erschreckend, in welchen Häusern welche Versorgung dann tatsächlich stattfindet, weil der Arzt dann entweder meint, ja, meine Güte, das kriege ich schon hin und dann halt bei Fallzahlen von 1 bis 10 dann irgendwelche, also kann es einfach nie die Versorgung geben, die wir uns eigentlich wünschen und vielleicht ist das ein Argument, wo man die Bevölkerung dann auch mitbekommt. Herzlichen Dank.
Bitteschön.
Ja, das Interview, du warst ja nicht dabei. Was hältst du davon?
Ich fand es sehr großartig. Ich habe es jetzt so vor ein paar Tagen das letzte Mal gehört, dementsprechend nämlich nicht mehr alle so präsent, aber ich finde das ja ganz geil, wie er eigentlich jede Frage mit der Antwort gleich beginnt. Mm. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber ich glaube, er sagt immer so, naja, also da muss man differenzieren.
Ja,
so eine richtige akademische Antwort. Ne? So, naja, also da muss man differenzieren.
Aber ich finde, er hat irgendwie trotzdem eine klare Antwort. Also relativ, also klar, das System ist komplex, ne? Aber ich fand es deutlich in seiner Tendenz da.
Ja, ich muss ja sagen, ich fand es auch. Also wir hatten uns ja extra richtig provokante Fragen zurechtgelegt, ne? Mhm. So auch wie, welche Krankenhäuser machen wir denn als erstes zu? Und darauf hat er erstaunlich gut geantwortet. Mhm. Ne? Also ich meine, klar, dass er jetzt nicht sagt, hier, ich habe da so eine Liste vorbereitet.
Okay, aber die Prignitz scheitert schon mal zum Beispiel. Ne?
Aber so, und der ist ja auch irgendwie Realist, ne? Und was ich auch, also was dann schon wieder so ein bisschen traurig ist, ist eigentlich, dass er dann irgendwie sagt, so, naja, also im Grunde genommen, wissen die Politiker auch gar nicht, was sie da an Einfluss haben. Und dann, wir müssen da einfach erstmal noch ein bisschen aufklären, dass die eigentlich gar nicht so viel
Bildungsarbeit,
oder nicht so viel Einfluss haben, wie sie glauben zu haben. Ja. Mhm. Was ich natürlich ganz großartig fand, weil das ja auch sowohl mein persönliches Arbeitsfeld gerade ist, als auch als eines meiner Interessensgebiete, die sich irgendwann mal noch niederschlagen werden, ist dieses, im Grunde genommen, brauchen wir eine Art der Versorgung, die nicht Acute Care ist, ne? Aber sowas wie Subacute Care. Ne? Das, was ich eben auch schon bei den News angesprochen hatte. Ne? Man braucht eben etwas, da brauchen Leute kurze Zeit hochspezialisierte Versorgung, aber gerade die älteren Herrschaften und Damen brauchen eben häufig 2, 3, 4, 5 Wochen, bis sie wieder auf dem Damm sind.
Ja, ne? Ja, genau, das hat er auch angesprochen.
Das ist normal.
Ja.
Ne? Das ist normal. Die holen sich einfach deutlich langsamer von zum Beispiel einem starken Harnwegsinfekt, von einem Herzinfarkt, von einem Sturz. Ne? Und die brauchen eine Woche spezialisierte Behandlung, vielleicht aber auch nur 3 Tage. Und dann müssen die irgendwo hin, wo sie trotzdem noch halbwegs professionell gepflegt, vielleicht sogar auch medizinisch behandelt werden. Und danach kann es aber sein, dass man nochmal eine Stufe runtergeht, so quasi Sub-Sub-Acute Care, ne? Also noch was Tieferes, wo dann primär eine Pflege stattfindet und vielleicht eine physiotherapeutische Übung, Mobilisierung etc., ne? Also die man aber auch irgendwie anders bezahlen muss, damit es irgendwie sich rechnet. Mhm. Ne? Also das ist irgendwie ein ganz spannendes Feld, was noch so nicht so richtig, wo ich das Gefühl habe, ich meine, er weiß das wahrscheinlich besser, aber ich habe das Gefühl, das ist noch nicht so richtig definiert. Und das ist zum Beispiel auch, wenn man jetzt nach seinem Vorschlag gehen würde und sagt, okay, man muss hier die kleinen Klitschen zumachen, insbesondere in den Städten, wo die sich ballen, ne? Mhm. Dann könnte man auch für mein Krankenhaus sagen, ganz ehrlich so, warum geht's das eigentlich?
Mhm. Ja, okay, ja, ihr hättet ja noch einen Spezialisierungsanspruch, aber auch
genau,
da.
Genau, und dann muss man eben sagen, gut, der einzige, also in dieser Perspektive Grund, mein Krankenhaus sozusagen bestehen zu lassen, ist, dass es eben genau das bietet, was viele andere Krankenhäuser nicht bietet, nämlich eine Stelle, wo sich ältere Menschen eben längerfristig erholen können, weil wir niemanden rauswerfen. Ne? Und das wird gesagt, so ja, ist ja nicht unser Scheißproblem.
Ja, ja. Aber so. Das hat er auch, er hat ja selbst nach einem Namen gerungen für diese genauso Zwischenversorgungsebene, die es gerade im geriatrischen Bereich dann braucht. Spannend. Also ich habe für mich ja was anderes primär rausgezogen. Bei mir ging es ja, also ich denke ja immer, hast du mir bei den Fragen ja wahrscheinlich auch gemerkt, mir ging es immer so darum, okay, das sind ja alles schöne Gedanken, gibt es viele im Gesundheitssystem, aber irgendwie, wie kommen wir denn jetzt da irgendwie mal zu Potte? Mhm. Und also ich fand den Ansatz zu sagen, okay, man könnte ja wirklich mal gucken, inwiefern man nicht die Pflegekräfte und auch Ärzte mobilisiert, um dieses Thema voranzubringen. Also die sind natürlich, dann haben auch irgendwie unterschiedliche Ideen davon, aber und da ist vielleicht der Arbeitsweg dann irgendwie vielleicht sogar relevanter, aber es ist, wenn man den Fachkräftemangel sieht, den er ja identifiziert als der existiert deswegen, weil wir einfach viel zu viele Betten und zu hohen Durchlauf haben, ob man nicht irgendwie sagt, ja okay, eure Arbeitsbedingungen werden auf jeden Fall deutlich besser und die Last, die auf eine Fachkraft liegt an Patienten, wird deutlich geringer werden, wenn wir das mal so umsetzen. Also eigentlich warte ich so ein bisschen auf ein Feedback der Verbände, die da sagen, okay, das ist eine Sache, die wir jetzt mit unterstützen würden. Gut, dann gehen wir zum Medizinmucks.
Ja, oder? Machen wir Medizinmucks mal, ne? Today's doctors, drugs and medical devices truly work medical miracles.
But there are some as phony as a $3 bill. Der Medizinmurks, was hast du denn mitgebracht?
Ich habe mich so aufgeregt, dass ich fast hohen Blutdruck gekriegt habe. Entschuldigung. Der war so schlecht, den musste ich einfach.
Ja, gut, ist dir erlaubt.
Es kam. Am 13.11.2017 wurde die neue Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation and Management of High Blood Pressure in Adults der American Heart Association und der, ich weiß gar nicht, wie die zweite Organisation heißt, American Society of Cardiology oder sowas, ne, veröffentlicht. Was ist denn hier? American College of Cardiology, naja, fast.
Ja, knapp daneben.
Und die hat ganz knackig gesagt, Leute, ab einem Blutdruck systolisch von 130 habt ihr Bluthochdruck. Und das ist neu, weil vorher war es 140 und dazu kann man sich ruhig ein bisschen aufregen. Der Blutdruck, ja. Und jetzt erkläre ich jetzt mal, warum das zumindest aus meiner Sicht Murks ist oder teilweise Murks ist. Und dann kann man mal sehen, ob irgendjemand darüber beschwert. Also es ist so, vielleicht müssen wir auch mal ein bisschen ausholen. Der Blutdruck ist der Druck, mit dem das Blut durch den Körper rauscht. Und es gibt einen oberen und einen unteren Wert und der kann sich das so vorstellen, ne? Es gibt einen Bereich im Herzen, das ist die linke Kammer, von da aus wird das Blut in den Körper gespuckt, sozusagen. Und der Anfangsdruck, der da ausgegeben wird, sozusagen, also jetzt ganz vereinfacht ausgedrückt, ist nicht ganz physiologisch korrekt, ist der obere Druckwert und der, wenn sich die Kammerklappe schließt, um sich nachher auch wieder füllen zu können von der anderen Seite, das ist der Druck, der untere Druckwert, ja, der diastolische Wert. Dementsprechend hat man immer zwei Druckwerte. Und das Optimum, das kennt, glaube ich, jeder, sind so 120 zu 80. Ne? Also 120 Oberdruck, 80 Unterdruck. Und unterer Druck, nicht Unterdruck. Mhm. Das ist was anderes. Ne? Nicht verwechseln. Und bisher hat man gesagt, naja, es gibt Leute, die haben halt einfach zu hohen Blutdruck, es gibt Leute, die haben zu niedrigen Blutdruck. Und zu hoch war bisher entweder der obere Wert über 140 oder der untere Wert über 90. Oder beides natürlich. Und da gibt es schon einen ganz klaren Beleg dafür, dass Menschen, die dauerhaft einen erhöhten Blutdruck über 140 mm Hg oder eben 90 mm Hg diastolisch haben, erhöhtes Risiko für alle möglichen Erkrankungen haben, ne? Von Herzinfarkt bis zum Schlaganfall. Generell ist die Gruppe der kardiovaskulären Erkrankungen, also alle, die mit Herz- und Gefäßsystem zu tun haben, die größte Gruppe an Erkrankungen, auch die teuerste Gruppe von Erkrankungen und deswegen auch besonders interessant. So, was ist jetzt also passiert? Wir gehen das mal so ein bisschen chronologisch durch. Diese neue Guideline wurde veröffentlicht am 13.11., also vor 6 Tagen. Und die haben gesagt, naja, bisher war es so, dass man sie 140 hatten, 140 zu 90. Jetzt sagen wir 130 zu 80 ist die.
Also 80
alle,
ist
die
schon
drüber liegen.
Okay, erzähl erstmal weiter.
Alle, die da drüber liegen, haben Bluthochdruck. Mhm. Ja, das ist ein Wert, den sehr, sehr viele Menschen erreichen. Mhm. Ne? Und die haben nämlich gleichzeitig dazu noch eine Studie veröffentlicht, in der sie den Impact, also die Auswirkung von dieser neuen Guideline auf in den USA untersucht haben. Und das werden wir gleich noch ein bisschen darauf eingehen. Und weil das bedeutet, dass jetzt statt bisher 32% der Amerikaner, die damit einen erhöhten Blutdruck haben, jetzt etwa 46% der US-Amerikaner einen erhöhten Blutdruck haben, nach der neuen Definition. Ja. Das heißt, schlappe 14 Prozentpunkte mehr. Und das ist auch ganz geil, weil einer der Autoren sagt einfach so, yes, we will label more people hypertensive and give more medication, but we will save lives and money by prevention more strokes, cardiovascular events and kidney failure. Ja. So, ja klar, gibt es mehr Leute, die irgendwie Bluthochdruck jetzt haben und die mehr Medikamente nehmen, aber ich glaube, das lohnt sich, sagt er quasi. Ja. Und der Witz ist jetzt sagen die, von den 14% mehr, die jetzt neu Bluthochdruck haben, laut der neuen Definition, glauben Sie, dass nur einer von fünf, also 20% von diesen 14%, tatsächlich Medikamente braucht? Und daran kann man mal zweifeln. Mhm. Ja, also, weil natürlich kann es so sein, ne, dass das die optimale Einstellung ist. Und ja klar, man sollte irgendwie immer lebensstilmodifizierende Faktoren erstmal angehen, aber wenn man sich so anguckt, wie das so läuft in der Praxis, ist das nicht der erste Weg, ja, weil viele Leute auch gar keine Lust haben, irgendwas an ihren Lebensstil zu verändern. Mhm. Dann nehmen sie lieber die Pille. Mhm. Und selbst wenn wir das tun würden, also selbst wenn es nur 20% wären, selbst dann ist es pervers hoch. Ich habe das mal so ein bisschen zusammengesucht. Also von dieser anderen Publikation, die werden wir beide verlinken, das ist nämlich so, die neue Guideline results in a substantial increase in the prevalence of hypertension, but a small increase in the percentage of adults recommended antihypertensive medication. Also nur ein kleiner Anteil Leute kriegen mehr Medikation. So. Und zwar knapp 2 Prozentpunkte mehr Menschen. Also 2 Prozentpunkte aller US-Amerikaner kriegen dann doch jetzt neue Medikamente. Ich habe das mal ausgerechnet auf Daten des Zensusbüros der US, sind das knapp 5 Millionen Menschen. 5 Millionen Menschen sind eine ganze Menge, ne? Ich habe mal geguckt, die Jahrestherapiekosten in den USA, den letzten Wert, den ich gefunden habe, war glaube ich aus 2010, aber ist ja nicht so schlimm, lagen damals bei $733 pro Erwachsenen. Wenn man jetzt mal so 700 einfach mal so grob mal 5 Millionen überschlägt, sind das mal eben 3,5 Milliarden Dollar.
Mal eben so, okay. Trump wird sich freuen.
Die man einfach mal mehr raushaut, weil man die Definition ändert.
Ja.
Ja? Also ich bin ja generell ein sehr pharmakritischer Mensch, ja. Aber Leute, also das stinkt einfach so pervers nach Beeinflussung, ne?
Mhm.
Ich meine, klar, 3,5 Milliarden sind jetzt nicht die Welt, bezogen auf die Gesamtgesundheitsausgaben, aber trotzdem.
Mhm. Aber ja. Hat das irgendwie, also orientieren sich die Deutschen eigentlich danach irgendwo? Also
nein,
hat das irgendwie, okay.
Aber die Gefahr ist natürlich, dass das passieren wird.
Mhm. Ne?
Und es kann sein, dass es eine Änderung gibt. Das ist auch schon angekündigt, dass es vielleicht nächstes Jahr oder 2019 Überarbeitung der europäischen Richtlinien gibt. Mhm. Und da wird auch eine Senkung diskutiert. Aber kommen wir gleich dazu. So. Außerdem sagt das Paper noch, ganz klar, substantial proportion of US adults taking antihypertensive medication is recommended more intensive blood pressure lowering under the new guideline. Ja. Also unter der neuen Guideline wird denen, die bereits Medikation empfehlen, eine deutlich intensivere Blutdruckeinstellung vorgeschlagen. Ja. Das bedeutet, dass diejenigen, die schlecht eingestellt sind, nach der neuen Guideline von 39% auf 53% steigen. Ja, das heißt wieder 14% mehr, die dann im Zweifelsfall jetzt eben nicht mehr eine Einfachtherapie, sondern vielleicht eine Zweifach-, Dreifach- oder Vierfachtherapie kriegen, mit noch mehr Medikamenten, mit potenziellen Nebenwirkungen und Kosten. Ja, das heißt, auch da muss man eigentlich mit einbeziehen, wenn man sich überlegt, was das Ganze mehr kosten wird.
Mhm.
Ja, jetzt ist es vielleicht mal, unter anderem deswegen stößt es auch auf Kritik, unter anderem zum Beispiel, man sieht hier meine Fachrichtung so ein bisschen raus, ja. Unter anderem von der American Association of Family Physicians, die klar sagen so, the current evidence doesn't support an absolute threshold for initiating treatment. Ne? Mhm. Also die aktuelle Evidenz sagt eigentlich nicht, dass wir da irgendeinen Anhalt haben, dass das besser ist, jetzt das so zu machen. Kommen wir mal zur Evidenz selbst. Die Recommendation basiert weitgehend auf der sogenannten Sprint-Studie. Die Sprint-Studie wurde 2015 veröffentlicht und war die Studie, die gesagt hat, Leute, eine intensive Blutdruckeinstellung kleiner 120 mm HG macht Sinn, weil wir dadurch, ich glaube, kardiovaskuläre Ereignisse, Schlaganfälle, Herzinfarkte etc. verringern.
Mhm.
Das war eine relativ groß angelegte Studie, stand auch viel Geld hinter und die hat das gezeigt, über 2015 veröffentlicht. Und geht man auf cardiobrief.org, das ist meine Lieblingsseite für alle kardiorelevanten News, die sind relativ unabhängig und ich finde die immer ganz gut zu lesen.
Mhm.
Und die sagen ganz klar, Sprint should not be used in guidelines to lower blood pressure targets.
Mhm.
Ja, so. Wenn die das sagen, die unabhängig sind, dann kann man sich schon mal umhören, warum das denn so ist. Und die sagen in dem Artikel, den wir auch verlinken werden, von der letzten Diskussion bei den europäischen Kardiologen, nämlich auf deren Kongress, dass es Bullshit ist, ne, dieses Trial. Also vielleicht nicht komplett, aber so, die haben nämlich eine Sache gemacht, die gesamte Studie, auf der die neuen Guidelines jetzt beruhen, fragwürdig macht. Die haben nämlich die Art und Weise, Blutdruck zu messen, verändert.
Ach du Scheiße.
Gegenüber allen anderen bisherigen Studien. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Die haben nämlich, also bisher war es so, wenn du so eine Studie machst, dann sitzt ein Patient vor dir, du misst den Blutdruck als Gesundheitsfachkraft und notierst ihn.
Mhm.
Die haben das so gemacht. Die stellen diese automatische Messung an und bevor die angeht, gehen die aus dem Raum. Und von dem, was wir so wissen, also diese Methode ist nicht validiert, ja, aber wir können vermuten, dass allein durch die Anwesenheit einer Gesundheitsfachkraft der Blutdruck um 10 bis 20 mm gesteigert wird. Ne? Das nennt man auch White Coat Hypertension, ne? Oder Weißkittel-Effekt.
Okay. Der steigert. Okay. Ich dachte, das hat einen beruhigenden Effekt.
Nee, absolut nicht. Okay. Ne? Es gibt tatsächlich Patienten, die haben eine isolierte Weißkittel-Hypertonie. Das ist ein eigenständiger Begriff, ne? Die nur dann erhöhten Blutdruck haben, wenn sie in der Arztpraxis sind. Und wenn man sich das jetzt überlegt, dass sie das so gemacht haben, dann wird auch irgendwie klar, warum die auf 120 statt auf 140 kommen. Oder das ist zumindest eine Vermutung.
Mhm.
Ne? Und einfach also quasi eine große Studie zu machen, die etwas beweisen soll und dafür einfach die Messmethode zu verändern, ja, das ist einfach sowas von falsch.
Mhm.
Ne? Also da bräuchte man vorher eine groß angelegte Studie, die zwei Messverfahren vergleicht.
Ja.
Dann kann man das machen,
ja.
Ne? Weil man sagen kann, naja gut, also entweder wissen wir, dass unser Verfahren reliabel ist, ja, und valide, oder wir wissen eben, mit welcher Differenz wir rechnen müssen.
Mhm.
Aber das so einfach zu veröffentlichen, das wirkt irgendwie so krass interessengeleitet, interessengesteuert, dass man das kaum glauben kann.
Mhm.
Und jetzt haben wir, also dadurch, dass wir wissen, dass das eigentlich dadurch beeinflusst wird, wenn Gesundheitsfachkräfte anwesend sind, kann man also vermuten, dass die eigentlichen Werte in der Sprintstudie auch höher gelegen hätten.
Mhm.
Aber das macht sich eben nicht so gut, wenn man eigentlich strengere Werte haben will,
ja,
um
mehr
zu verticken. Ne? So. Außerdem haben irgendwie so knapp 500 Leute die Behandlung abgebrochen und 250 sind irgendwie verloren gegangen. Das ist eine relativ enorme Anzahl, von der man auch nicht so genau weiß, was da passiert ist. Ne? Also das ist eine Studie, die äußerst fragwürdig ist, die jetzt der Hauptgrund ist, 5 Millionen Amerikaner mehr Tabletten schlucken zu lassen.
Mhm.
Ja, also es ist, also generell, also Guidelines sind aktuell das Ding, wo beeinflusst wird. Mhm. Ne? Also dieses klassische Pharmavertreter kommt auf Stationen, verkauft dir irgendwas. Ich meine, das erlebe ich auch noch, ne? Sag ich immer so, ich habe kein Interesse. Aber das ist nicht mehr das Wichtigste. Ne? Das Wichtigste ist Guideline-Beeinflussung.
Mhm. Ja, klar.
Aktuell.
Hat
ganz klar.
Seitenwirkung, klar.
So, einmal durchgeatmet, dann sinkt auch der Blutdruck wieder. Nach meinem jetzt durchaus, ich glaube, relativ lang andauernden Rant hier.
Über Welt diese zusammenschneiden hier. Dann steigt mein Blutdruck.
Bisschen ganz. Nach diesem Rant muss man natürlich sagen, dass es wissenschaftlich natürlich durchaus auch sinnvoll sein kann, diese Richtlinien regelmäßig zu überarbeiten, ne? Soweit so gut. Also es spricht nichts gegen die generelle Überarbeitung von Richtlinien, auch was die Kriterien für Bluthochdruck angeht. Und es spreche nicht mal was dagegen, zu sagen, okay, die müssen tatsächlich gesenkt werden. Die Frage ist immer nur, auf welcher Basis man das tut. Und hier scheint mir die Basis eben nicht ausreichend zu sein. Also wenn es eine ganz klare Evidenzlage gäbe in mehreren Studien, dass das eine sinnvolle Sache sei, dann hätte ich da jetzt auch nicht so granted. Ich glaube nur, dass in diesem Fall das vielleicht ein bisschen voreilig war und wissenschaftlich auch nicht ganz sauber und auf einer fraglichen oder zumindest von mir spekulierten Beeinflussung beruht. Vielleicht abschließend dazu, eins, was mir noch wichtig ist, also weil das so ein genereller Punkt, der mich einfach beschäftigt ist, es gibt keine Krankheiten, außer jenen, welche wir selbst definieren. Das macht das nochmal ganz klar. Ne? Also nichts ist eine Krankheit, sofern wir nicht sagen, dass es eine Krankheit ist. Ne? Das wird dadurch nochmal ganz klar deutlich, dass man nicht sagen kann, es gibt bestimmte Krankheiten, sondern Krankheiten verändern sich so, wie wir sie definieren. Mhm. Deswegen ist es auch so wichtig, wie Krankheiten definiert werden. Deswegen ist es offensichtlich auch wichtig, wer da wen wie beeinflusst.
That's it. Dankeschön. Haben wir noch was? Also vielleicht hören wir uns ja vorher, falls dann irgendwie doch das Chaos in Berlin ausbrechen sollte. Ansonsten bis in 2 Wochen.
Genau.
Bis dann. Ciao. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, nutzt ihr am besten unseren gemeinsamen Twitter-Account. Das ist @gmp_podcast. Wenn ihr mit Pascal oder mir direkt in Kontakt treten wollt, findet ihr E-Mails oder auch Twitter-Accounts am besten auf unserer Homepage. Das ist www.gesundheitmachtpolitik.de. Da könnt ihr auch Kommentare hinterlassen, Themenvorschläge, Interviewpartner vorschlagen etc. pp. Freuen wir uns sehr. Hilft uns auch für die weitere Arbeit. Wenn ihr bei iTunes vorbeigeschaut habt, freuen wir uns natürlich auf eure Bewertungen, eure Kommentare. Hilft uns sehr. Auf der Homepage findet ihr aber auch noch andere Optionen, wenn ihr uns weiter unterstützen wollt. Bis dahin, bleibt gesund und macht gesund.